ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir jedes Mal einen wirklich spannenden Menschen ein. Und da Neugierde ja eine Tugend ist, darf ich mich bei meinen Gästen voll ausleben und all die Fragen stellen, die ich habe. An The Edge von U2, Schriftsteller Sascha Stanisic, einer unserer Besten, oder Umweltaktivistin Luisa Neubauer.
Luisa, herzlichen Glückwunsch, du hast 5 Bücher geschrieben, sagt sie dann, aber immer noch keine Masterarbeit. Das meint sie auch so, das muss ich dann einfach annehmen.
In dieser Folge wird es sehr lebendig. Dank Laura Karasek.
Talk mit Thees.
Also wenn Leute ein Geheimnis haben oder etwas getan haben, von dem sie denken, das sei nicht richtig, dann erzählen sie es meistens mir. Der Uwe, liebe Grüße, Uwe, erster Chef, vergisst man nie wie die erste Liebe, der sagte immer, du bist eine Mischung aus Hildegard Knef und Pippi Langstrumpf. Ich bin noch quasi das Faxgerät unter den Anwälten. Ich bin so wie KI. Wie, es gibt Computer? Wir müssen nichts ausdrucken? Wo sind wir denn hier? Also ich hab's lieber, jemand schreit mich mal kurz an oder scheißt mich kurz zusammen und sagt, Alter, das war echt nicht cool gerade, als dass jemand so, nee, musst du wissen. Weißt du, oh. Früher, wenn ich Liebeskummer hatte, ganz laut italienische Opern oder Schnulzen und dann auf dem Boden gewälzt in Embryo-Lakritz-Schneckenstellung. Herrlich. Ich war sehr impulsiv und bin sehr emotional bis heute. Das passt dann wahrscheinlich auch zu der Stimme.
Laura Karasek ist Rechtsanwältin und Moderatorin und schreibt auch Bücher. Für Audible präsentiert sie den neuen True-Crime-Podcast Ermittlungen im Detail. In unserem kleinen Get-Together spricht sie darüber, ob sie sich vorstellen kann, mal wieder als Anwältin zu arbeiten, wann sie weint, wie sie mit kritischen Stimmen umgeht und warum Frauen anders morden als Männer. Außerdem hören wir, warum sie trotz Höhenangst einen Fallschirmsprung gemacht hat. Wir haben uns in Berlin getroffen, Laura mit schwarzem Rock, schwarze Strumpfhose, schwarzer Kapuzenhoodie und mit Rollkoffer, denn danach ging es gleich wieder zurück nach Frankfurt mit der Bahn, vor der sie mittlerweile ein bisschen Angst hat. Warum, werdet ihr gleich hören. Es war eine tolle Begegnung, schon alleine deshalb, weil Laura so unendlich lebendig ist. Und was mir persönlich am meisten Spaß macht, das ist diese Offenheit. Sie ist eine Person, die sowohl erzählt, was sie toll an sich findet, als auch, was alles falsch an ihr ist. Es war irgendwie ein wilder Ritt und ein bisschen Ping-Pong. Mit der kannst du auf jeden Fall Spaß haben.
Ein Podcast von SWR3.
Laura Karasek ist da.
Ja.
Guten Tag.
Das bin ich. Hallöchen.
Oh Gott, jetzt weiß keiner, warum wir so lachen. Aber wir können es jetzt doch gar nicht erzählen.
Nein, wir können es wirklich nicht erzählen.
Nein,
wobei ich Leute hasse, die immer so Cliffhanger einbauen. Oh, wir können es dir nicht sagen, aber es ist voll lustig.
Ja, aber wir können es jetzt wirklich nicht sagen, weil wir sonst jemanden schlecht machen würden. Es ging um Terminvereinbarungen.
Genau.
Und wir beide treffen uns gerade in Berlin.
Obwohl
und stellen fest,
dass wir
es
uns
wäre
auch
viel einfacher gewesen.
Wir hätten
wenn wir
uns woanders treffen können, sagen wir mal so. Ohne, dass der eine 8 Stunden im Zug sitzt und die andere 5,5.
Ja.
Nun denn, wir sind quasi Nachbarn, aber sind jetzt beide in Berlin angereist. So wichtig ist uns jetzt dieses Gespräch und so wichtig sind Sie uns.
So.
So nämlich.
Gleich mal die Moderatorin raushängen lassen. Die Rechtsanwältin werden wir sicherlich auch noch zwischendurch mal zu hören bekommen. Ja, herzlich willkommen erstmal so ganz offiziell hier.
Ich danke dir. Immerhin bin ich das erste Mal im ARD-Hauptstadtstudio.
Ist nicht dein Ernst?
Oh, doch.
Ach, das ist ja interessant.
Dafür hat sich's gelohnt.
Ja. Und es war ein Regen gerade. Also du bist auch durch den Monsun.
Ich bin durch den Monsun.
Bist du gerade gekommen hier?
Ja.
Weil es so geregnet hat.
Kannst auch Madonna machen. Rain, feel it on my fingertips. Kennst du den noch?
Nee, kenne ich witzigerweise nicht.
Was? Madonna,
Rain,
90er
Rain?
Jahre.
Aber es war
ich bin
kein,
so alt für
aber
dich.
Aber es war kein Hit, oder? Hast du gerade gesagt, du bist zu alt für mich, ja. Oder der Hit? Du bist lustig. Aber das war kein großer Hit. Von Rain?
Rain, Madonna. Das hörst du dir später mal an und dann wirst du es erkennen. Ich habe es vielleicht so beschissen gesungen, dass du es einfach
nein,
nicht erkannt hast.
Nein, ich würde es ja am Titel schon erkennen. Also
here
Rain.
In my window pane, your love's coming down like rain, wash away my sorrows.
Ja.
Ich bin nicht so, take away my pain.
Das erkenne ich.
Siehst du?
Kennst, oh Gott, Holger, kennst
so
du Rain von meiner Holger?
Holger
kennst auch
den
nicht.
Kopf. Ich bin entsetzt.
Scheibe.
Ihr wollt mich doch alle hier nicht haben. Ich denke, ich bin eine großartige Sängerin im Karaoke-Laden.
Ja.
Ach, da auch diese Illusion ist jetzt hiermit zerplatzt.
Was heißt Illusion? Ich habe den Song nur erkannt, weil du ihn gesungen hast. Also, aber das ist jetzt im Ernst. Also ich muss jetzt nicht mich einschleimen bei dir, sondern ich habe wirklich das erkannt. An dem, wie du es gesungen hast. Jetzt
oh.
Guckst du. Ja, ich war nur ganz fasziniert von diesem Regen, den es ganz kurz gab, weil der so besonders war. Ich habe das Gefühl, es hat Stangen geregnet. Ich habe noch nie so einen dicken Regen gesehen wie den da draußen gerade.
Und von der Stunde schien noch die Sonne. Ja, jetzt weißt du, wie es in meinem Gemüt aussieht, in meinem Innern. So ungefähr bin ich. Eben war es noch strahlend schön, jetzt platzte der Regen. Wahrscheinlich, während wir hier aufnehmen, scheint wieder die Sonne. Wenn wir rausgehen und zur Bahn müssen, um dorthin zurückzufahren, wo wir beide herkommen, nämlich direkt nebeneinander, dann wird es wieder schütten. Und der ICE wird ausfallen, das Bordbistro wird steigen und die Toiletten werden defekt sein.
Okay. Ja,
ein Ich liebe Zugfahren, aber ich hasse es auch. Es ist ein schwarzer Tag, aber ich bin glücklich, hier zu sein.
Was war der letzte schwärzeste Tag in deinem Leben, in deinem Alltag? Also der letzte so richtig schwarze Tag.
Kennst du nicht so Tage, an denen alles schief geht und man dann aber auch schon so... Ich kann mich dann auch über so Kleinigkeiten aufregen. Dann, ich bin leider ein bisschen tollpatschig, dann fällt mir was runter, dann schütte ich den Kaffee um, dann ist das dann... Neulich hatte ich das Gefühl, neulich hatte ich einen schwarzen Tag. Ja. Aber das lag auch an der Deutschen Bahn. Also ich war in einer Fernsehsendung eingeladen, auf die ich mich riesig gefreut habe. Ein Musikquiz. Ich liebe Musik und ich liebe Quizshows. Und ich singe sehr gern, wie du gerade gemerkt hast. Und ich hätte Songs erraten müssen in diesem Musikquiz. Ich musste mich dafür qualifizieren. Und ich saß in der Bahn auf dem Weg nach Köln und die Bahn steckte leider bei Limburg fest für 3 Stunden. Man durfte auch nicht aussteigen. Also ich hätte aussteigen können und wäre mit dem Taxi innerhalb von 45 Minuten in Köln gewesen. Das heißt, ich musste bei der Produktionsfirma anrufen. Die mussten eine Ersatzkandidatin besorgen. Ich saß in der Bahn in Limburg, wurde dann zurück nach Frankfurt gefahren, wo ich vor 3 Stunden eingestiegen war, habe die Show verpasst, die Sendung verpasst und dann noch meinen Hausschlüssel verloren. Und dann habe ich geheult.
Ach du Scheiße.
Nein, da war ich so sauer, weil ich bin so ungerne so ohnmächtig. Jetzt werden Sie natürlich, jetzt wirst du auch selber sagen, meine Güte, wenn das Ihr größtes Problem ist. Natürlich hatte ich einen schwarzen Tag, als mein Vater gestorben ist oder als meine Kinder zu früh auf die Welt kamen und als, wenn jemand im Krankenhaus liegt oder mein Sohn hatte mal eine Gehirnerschütterung. Aber ich rede jetzt von diesen kleinen.
Genau, das meine ich auch gar nicht. Ich meinte so einen schwarzen Alltag.
Ja,
also
okay.
Nicht so, mir ist jemand gestorben. Also
okay.
Wirklich schwarzer Alltag. Und der Tag klingt schwarz.
Dann also, verlierst du noch deinen Hausschlüssel. Dann war irgendwie meine E-Zigarette leer. Also ich habe gedacht, jetzt.
Schlüssel verlieren ist die Hölle.
Hölle.
Was hast du gemacht in der Zwischenzeit? Musstest du alles neu machen? Schlösser austauschen?
Ich habe dann ich war dann so verzweifelt, dass ich jemanden um Hilfe bat, den zu suchen. Und pass auf, der Schlüssel war in das Innenfutter meiner Jackentasche so reingerutscht durch ein Loch, dass er im Mantel unten drin hing. Und er war dann wieder da und dann war es ein sehr glücklicher Tag.
Oh Gott.
Ich hatte trotzdem die Show verpasst, in die ich so gern wollte. Mich ärgert das, weil ich sage beruflich nie was ab. Ich habe noch nie eine Sendung verpasst. Ich schleppe mich auch mit Fieber überall hin oder sonst was. Und das war wirklich, dass ich dachte, nee, das entspricht nicht meinem Anspruch an mich selber.
Wurde die Sendung ausgestrahlt schon?
Ja,
nein. Und was hättest du gewusst? Hättest du was gewusst?
Die wurde noch nicht ausgestrahlt, aber meine Ersatzkandidatin, die eine sehr nette Freundin aus der Medienbranche ist, auch eine Moderatorin. Und da sind noch sehr lustige Sachen bei der Aufzeichnung passiert. Also da durfte man auch singen und erraten und Musiklieder, Charade spielen. Also ich bin wirklich betrübt.
Es ist genau dein Ding.
Ja.
Okay, wirst du zur nächsten Sendung eingeladen als Entschädigung oder hast du es dir für immer versaut?
Wahrscheinlich für immer vergeigt.
Ja. Die Karasek ist nicht am Vortag angereist.
Genau. Die kommt nicht, die ist unzuverlässig. Aber jeder weiß ja, das einzig Gute an der Deutschen Bahn ist ja, dass diese Ausreden und Alibis glaubhaft sind. Also wenn du sagst, ich bin zu spät wegen der Bahn, das zweifelt niemand an, da will keiner irgendwie einen Beweis, einen Screenshot oder irgendwelche Urkundenbeweise, keine Zeugenvernehmung, das glaubt dir einfach jeder ohne Nachfrage.
Ich meine sogar, ich habe von dem ICE gelesen an dem Tag.
Wirklich?
3 Stunden bei Limburg.
Ja,
das
war
ich weiß nicht mehr, warum es da stand.
Das war dieser
jener. Ob noch irgendwas anderes war, aber... Oder es war irgend noch ein anderer Prominenter, der dann aber auch darüber in der Zeitung gesprochen hat.
Ich habe auf Instagram drüber gesprochen.
Ja, aber
ich habe mich beschwert, aber offensichtlich war ich nicht prominent genug. Bei mir reicht es nicht mal für den Lokalteil. Aber hey, ich habe mich beschwert.
Ist es wichtig, prominent zu sein? Also wolltest du immer gerne prominent sein?
Nein, das war ein Witz. Ich sage auch immer, es ist scheiße, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, am selben Tag Geburtstag hast wie der Papst oder ich weiß nicht. Also du wirst, ich habe mal einen Dreh gemacht mit Oliver Pocher in Rumänien. Und dann, ich habe Flugangst und ich habe gedacht, wenn der Flieger jetzt abstürzt, dann heißt es so riesen morgen in der Bildzeitung, Oliver Pocher stürzt ab und ich kriege aber nur so eine Randmeldung, wenn ich versterbe, weißt du? So, das war dann mein, man will nicht prominent sein, aber es birgt, glaube ich, wenn man sehr berühmt ist, was ich ja Gott sei Dank nicht bin, ich glaube, das birgt auch viele Risiken und viel, viel Nervigkeiten, aber man hat sich ja selber ausgesucht. Ein bisschen.
Absolut. Du hattest ja mal einen richtigen Beruf.
Ich war mal was Ernstes. Ja. Ich war mal seriös. Ich war auf so einem guten Weg und dann das.
Ja, die Anwältin in dir.
Ja.
Als du damals umgeschwenkt bist, dann ins Medienbusiness, nach wie viel, sechs Jahren oder was weiß ich, du warst also sechs Jahre Anwalt. Ich finde, Anwältin, das macht immer Eindruck. Also auf mich zumindest.
Ja?
Ich finde, wenn jemand sagt, ich bin Anwältin, ist gleich so...
Ehrfurcht.
Ja, ist noch nicht Pilotin. Pilotin ist noch oben drüber.
Ah.
Wenn jemand Pilot oder Pilotin ist, finde ich immer noch so etwas ganz Besonderes. Pilotin, oh, krass, der ist Pilot.
Das ist irgendwie auch sexy, ja. Der ist Pilot.
Oder? Es ist das Klischee.
Auf der anderen Seite, ich habe mir immer gewünscht, für mich der erotischste Beruf oder der attraktivste ist Dirigent. Wenn ein Mann mir sagen würde, ich bin Dirigent und dann kommt er in seinem Frack und das ganze Orchester erhebt sich, wenn er reinkommt und diese großen Gesten und dann ist er noch irgendwie Künstler und kann so eine Partitur lesen und die Streicher und die Einsätze, das hat für mich sowas ganz Erhabenes, weil ich, glaube ich, einfach so eine Bewunderung für Hochkultur habe. Aber Pilot geht nah dran, vor allem, weil ich ja Flugangst habe und eben denke, naja, also Pilot, da habe ich schon Respekt vor dieser Furchtlosigkeit, so ein Ding da unter Kontrolle zu halten, finde ich schon krass.
Ja.
Ärztin.
Ärztin auch. Aber davon habe ich das Gefühl, gibt es fast zu viele.
Ach so.
Wobei, es gibt wahrscheinlich mehr Anwältinnen als Ärztinnen. Oder?
Weiß ich gar nicht. Das könnte man auch mal als Quiz machen.
Anwältin,
wovon gibt es mehr in Deutschland? So eine Schätzfrage.
Mhm. Also ihr wisst jetzt auch nicht.
Ja.
Aber ich finde, Anwältin klingt einfach auch wirklich sehr, sehr gut.
Ich bin Anwältin.
Und es war, ich weiß, du bist Anwältin.
Bin's immer noch.
Wie du
bin
das mal ausspielst jetzt gerade. Ich bin Anwältin. Aber mit dieser Stimme. Ich weiß gar nicht, wie man diese Stimme bezeichnet. Ich hatte erst im Kopf Reibeisenstimme. Mhm. Aber jetzt, wo ich dir so gegenüber sitze, Reibeisenstimme ist es doch nicht so ganz. Es ist kein nicht. Reibeisen, oder?
Was
oder
ist es
findest
denn?
Du, es ist ein Reibeisen?
Also mein Ex-Chef in der Kanzlei, der war Partner, vor denen hatte ich natürlich auch Respekt, aber den mochte ich sehr. Ich habe auch in einer Anwaltsband gesungen, als ich dort arbeitete. Der Uwe, liebe Grüße Uwe, erster Chef, vergisst man nie wie die erste Liebe, der sagte immer, du bist eine Mischung aus Hildegard Knef und Pippi Langstrumpf. Und das fand ich ein sehr schönes Kompliment.
Ja.
Ich denke, ich habe so eine Chanson, ich bilde mir ein, ich habe so eine Hildegard Knef.
Mhm.
Marlene Dietrich, aber das ist wahrscheinlich total vermessen und ich klinge einfach nur wie jemand, der zu viel Whisky getrunken hat.
Aber du hast die Knefschen Augen.
Echt jetzt?
Ich finde, du hast Knefaugen.
Wow.
Und die Stimme dazu.
Es hat sich schon gelohnt.
Du bist die Wiedergeburt.
Es hat sich schon für mich.
Es ist ja eine Stimme, die frech klingt.
Ja.
Jetzt ist die Frage, inwiefern kann man auch auf die Persönlichkeit sozusagen das ableiten von dieser Stimme? Warst du ein freches Gör? Warst du ein frecher Teenager?
Also meine Mutter sagt immer, sie fand das total toll, dass ich ein freches Kind war, weil ich war wirklich ein Mädchen, das gerne Witze erzählt und gerissen hat und sich auch gern im Schlamm gewälzt hat und so. Also ich war nicht so eine Etepetete, wie würde man sagen, so eine Prinzessin. Wobei mein Vater mich immer Prinzessin auf der Erbse nannte, unter anderem.
Aha.
Aber ich war ein freches Kind. Ich war sehr lebhaft, ich wollte Schauspielerin werden. Ich war sehr impulsiv und bin sehr emotional bis heute. Das passt dann wahrscheinlich auch zu der Stimme.
Im Englischen gibt es ja den Begriff Tomboy.
Ja.
Weißt du, ich weiß nicht, haben wir im Deutschen etwas Ähnliches?
Nee, so
eigentlich nicht,
so ein Mädchen, was so gerne...
So ein Mädchen, das auch ein bisschen wild sein kann und auf Bäume klettert und das Ganze. So ein Tomboy.
Ich bin aber kein Tomboy. Nee. Also ich habe mich schon gern mädchenhaft angezogen, aber ich hatte eben kein Problem damit, die Lauteste zu sein in der Klasse. Oder ich wollte immer die Hauptrollen spielen. Oder ich wollte eben frech sein und nicht so angepasst und nicht so... Weiß ich nicht, nicht so ein, ich habe ganz große Schwierigkeiten und ich finde das auch blöd, dass das immer mit Frauen oder Mädchen assoziiert wird. Ich finde so eine Eigenschaft wie beleidigt sein zum Beispiel total anstrengend, ja?
Es ist mega anstrengend und ich kenne tatsächlich, muss ich sagen, also ich bin großer Feminist, wenn du so willst, aber ich kenne wenig Männer, die beleidigt sind.
Ich auch, aber die,
Frauen,
die es sind, die sind so mühsam. Oh. Ich finde das bei Männern und Frauen gleichermaßen unerträglich.
Total.
Aber weil das so dieses, ja, dann nicht. Und so, man denkt so, sag es doch einfach. Nee, es ist nichts. Ist schon okay, Laura, wenn du meinst. Und man denkt so, oh, dieses Suffisante und dieses Schnippische. Also ich hab's lieber. Jemand schreit mich mal kurz an oder scheißt mich kurz zusammen und sagt, Alter, das war echt nicht cool gerade. Als dass jemand so, nee, musst du wissen. Weißt du, oh.
Aber es ist schön, dass du das ansprichst. Denn ich finde, beleidigt sein ist eine so mächtige Waffe. Du kommst als der vielleicht auch gar nichts dafür kann, aber die Person, die beleidigt ist, ist völlig grundlos beleidigt, ja. Aber du kannst nichts machen. Du fühlst dich wie der letzte Verbrecher.
Ja.
Dabei hast du vielleicht gar nichts gemacht, aber wenn jemand anders so eine Beleidigung dir sozusagen entgegenschleudert, auf ganz stille Art und Weise und passiv-aggressiv, das ist so mächtig und fies. Man kommt da nichts an. Das ist genau wie eine weinende Person. Bei einer weinenden Person steht man auch völlig hilflos.
Nee, weinen mag ich ja.
Also wenn man jemanden zum Weinen gebracht hat. Ich meine nicht das Weinen, das Erleichterung ist.
Ja.
Also das Weinen, was gut ist. Sondern wenn man jemanden zum Weinen gebracht hat, da fängt die Person an zu weinen wegen dir, weil du etwas gemacht hast. Das ist auch hart.
Ja, aber meistens...
Nicht, dass ich wüsste, wovon ich rede.
Nein, also, das ist, hast du natürlich noch nie getan.
Ich weiß auch wirklich nicht, wann es das letzte Mal der Fall war, aber ich sehe das irgendwo bei anderen.
Nein, ich finde beleidigt sein viel schlimmer. Jemand, der weint, der zeigt mir, er hat Emotionen und da ich sehr viele davon habe, mannigfaltige tagtäglich... ich weine auch vor Leuten, ich weine bei Filmen, ich weine sehr viel bei Musik, ich bin sehr berührbar. Und wenn jemand anders weint, neulich weinte eine Freundin von mir, eine sehr enge, aber nicht, weil ich sie zum Weinen brachte, sondern wegen etwas anderem und ich habe sofort mitgeweint und das war irgendwie ein ganz inniger Moment und wir haben ein Händchen gehalten und ich weine ganz gerne. Und ich finde beleidigt sein viel schlimmer, weil weinen ist so, da ist der Mensch halt berührt und schwach oder ist, das ist ja nicht so eine bewusste Entscheidung. Beleidigt sein ist für mich so dieses eingeschnappte, ich zeig's dem jetzt, aber ich sag's ihm nicht. Ich sag dir jetzt auch nicht, was du falsch gemacht hast. Und da ich ja Anwältin bin, Achtung, selbst dem Angeklagten wird immer dargelegt, was ihm vorgeworfen wird. Ja, es gibt eine Anklageschrift. Also du musst demjenigen sagen, was ihm zur Last gelegt wird. Und beleidigte Menschen sagen dir nicht, was sie dir vorwerfen. Und das macht es so anstrengend, weil du stocherst so im Dunkeln und musst erraten, mit welchem Satz oder welcher Tätigkeit du diesen Menschen jetzt irgendwie gekränkt hast. Das finde ich mühsam.
Aber du magst ja gerne Quiz. Also von daher kannst du ja raten. Einfach mal. Also bin ich deswegen beleidigt?
Stimmt, ich mache A,
gemacht?
B oder C.
Oder habe ich das genau?
Publikumsjoker.
Um die Situation mit ein bisschen Humor mal aufzulösen.
Genau, stimmt. Stimmt, mit Humor lässt sich aber vieles auflösen.
Das ist immer gut, ne?
Deswegen ist Humor so wichtig und so toll. Ich liebe Leute, die über sich selbst lachen können.
Ja.
Einfach mit Humor auflösen.
Hast du Menschen in deinem Umfeld, die gar keinen Humor haben? Gibt es das? Und du magst sie trotzdem? Du musst jetzt auch keine Namen nennen. Du kannst.
Ich würde.
Ja,
ich würde gerne mich von dieser Last befreien und jetzt diesen Menschen sagen, ihr seid nicht lustig. Nein, ich habe Gott sei Dank wenig Menschen, die keinen Humor haben, weil ich mich mit solchen Menschen auch nicht umgebe. Also für mich ist Humorlosigkeit neben Geiz, glaube ich, die schwierigste Eigenschaft. Also jemand, und mit Geiz meine ich nicht nur materiell, sondern jemand, der nicht großzügig ist mit den Makeln anderer Menschen, also nicht großmütig und nachsichtig und irgendwie sagt, ja, es kann jedem mal passieren oder ja, ich habe auch Fehler. Also so oberlehrerhafte Menschen mag ich nicht und ich mag keine humorlosen Menschen. Wer über sich selbst lachen kann, ist meist ein guter Mensch.
Absolut. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Oder?
Und wer über sich selbst lachen kann, der weint dann auch mal. Und wo hast du geweint? Also an dem Tag, als der Zug dann nach Frankfurt kam, auf dem Bahnsteig schon oder im Auto Zug. Nach Hause? Auch im Zug schon. Und wie haben die Menschen um dich herum reagiert?
Ich habe jetzt ja nicht geschluchzt und gewimmert, sondern mir liefen die Tränen. Ich hörte pathetische Musik und fühlte mich...
Du befeuerst das Ganze dann auch noch, weil du quasi in dieser Melancholie dann auch noch wartest.
Ich unterstütze immer, ich manipuliere mich mit Musik überall hin. Also Musik ist man könnte fast sagen Doping. Musik kann mich in jede Stimmung katapultieren, die ich will. Ich mache einen lauten, guten Song in Dur an. Ich bin völlig aufgekratzt, grundlos euphorisch, vergnügt, freudig. Ich kann mich aber auch in meinem Selbstmitleid finde ich auch anstrengend. Aber in meiner Traurigkeit, Melancholie und Schwermut, ich unterstütze das dann total. Früher, wenn ich Liebeskummer hatte, ganz laut italienische Opern oder Schnulzen von Elton John, George Michael und dann auf dem Boden gewälzt in Embryo-Lakritz-Schneckenstellung. Herrlich.
Psychologen warnen ja davor, dass wenn man depressiv ist oder traurig ist, dass man dementsprechend Musik hört. Das sei komplett kontraproduktiv.
Wirklich?
Also habe ich nur von einem Psychologen oder einer Psychologin habe ich das gehört. Würde keinen Sinn machen. Ich weiß, man will dann ja auch darin baden, auch richtig. Aber eigentlich macht es keinen Sinn. Also es geht dir nicht wirklich besser dadurch, dass du solche Musik hörst.
Nein, es geht einem schlechter, aber man quält sich dann. Und das ist so ein bisschen Selbstsabotage oder so. Aber es gibt ja auch die Menschen, die sehr gute Verdränger sind. Also ich habe auch Menschen in meinem Freundeskreis, die sagen, ich steigere mich da gar nicht rein. Ich kann mich in alles reinsteigern. Ich kann mich in so ein Glücksgefühl reinsteigern, aber auch in so eine Traurigkeit. Und das finde ich auch in Ordnung. Dann bin ich traurig und dann weiß ich auch, welche Musik. Dann gucke ich mir noch dazu die schmerzhaften Fotos an,
ja.
Erinnerungen. Dann wird es ganz schlimm.
Dann bist du auch der Typ, der sich gerne mal selbst zerfleischt.
Ja.
Nach einer Sendung zum Beispiel. Mhm. Ja, oder... Ja.
Wenn ich unzufrieden
du,
mit mir bin.
Du kennst das.
Also, ich kann das gut, das ist wie...
Man soll das ja eigentlich nicht machen. Man soll ja nicht mal zu sich sagen, ich Idiot. Hat die Psychologin gesagt, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du das wirklich bist oder nur so meinst. Mhm. Ich sage, ja, aber ich weiß doch, wie ich es meine.
Ja.
Das Gehirn kann aber nicht unterscheiden, sagt sie. Also ich bin so dumm, soll man nicht aussprechen.
Aber
sagt die Psychologin.
Ich liebe es, nicht mich ich. Selbst zu beschimpfen.
Von mir aus darfst du das. Ich liebe es. Aber du hast auch eben diesen Hang zur Selbstkasteiung.
Ich liebe es, oder? Mich selbst zu beschimpfen. Naja, ich gönne mir auch gerne mal. Und danach beschimpfe ich mich, dass ich wieder maßlos war. Aber ich bin halt maßlos mit Gefühlen und maßlos mit allem. Aber ich glaube, Robbie Williams oder so jemand hat das mal in einem Interview gesagt, so nach dem Motto, es ist mir egal, was andere Leute über mich sagen. Die können nichts Schlimmeres sagen, als ich schon über mich selbst gesagt habe.
Guter Satz.
Und da habe ich gedacht, wie toll, da habe ich mich sofort erkannt und gedacht, ich bin quasi Robbie Williams. Also ohne Hybris jetzt, aber verstehst, was ich meine.
Ja, also ihr könnt so singen und ihr habt die gleichen genau. Sprüche drauf. Also
absolut.
fast
ja.
alt.
Ja.
Maßlos bist du, also außer in Gefühlen, in was noch? Also du bist ein extremer Typ, oder? Also immer volle
ja.
Kanne.
Ja.
Okay, ja, du genießt das auch so richtig so. Also womit bist du maßlos? Schokolade?
Ja.
Ach, auch, ja.
Okay. Schokolade, E-Zigaretten. Ich habe auch früher, ich meine, ich war Party-Queen meines Abi-Jahrgangs. Ich schlafe sehr schlecht. Ich schlafe viel zu spät. Also ich gehe zu spät ins Bett. Ich bin immer gern ausgegangen, tanzen gegangen. Ich habe ja alleine, glaube ich, jetzt schon 5, 6, 7 Berufe ausprobiert. Also es muss immer, ich bin etwas exzessiv, aber das liegt, glaube ich, auch an meiner Persönlichkeit, aber auch an meiner Verpassungsangst.
Ach, okay, du hast YOLO.
Ja.
Nein,
FOMO.
YOLO ist...
You only live once.
Ja, YOLO
ist... Aber auch ein Teil
YOLO,
der FOMO.
Richtig, YOLO ist ein Teil von FOMO.
Ja.
Genau. Und inzwischen gibt es ja nicht nur FOMO, sondern es gibt...
The Joy of Missing Out.
Und das ist es.
JOMO.
Mhm. Aber das kennst du nicht.
Eine ja. Joy of Missing Out habe ich nicht.
Dass man einfach mal nicht weggehen muss, während alle anderen irgendwo sind. Man selber muss nicht. Man freut sich einfach nur mal Ruhe zu haben. Nicht in diesem Kreislauf drin zu sein, in dieser Mühle, sondern einfach nur, nein, das brauche ich nicht. Heute bin ich alleine und das finde ich gut.
Ich bin nicht so genügsam, Junge. Leider. Aber weißt du, ich habe mit 13 Diabetes bekommen. Dadurch wusste ich immer, oder sehr früh als Kind habe ich auch schon so mir über den Tod Gedanken gemacht und über die Sterblichkeit. Und ich wusste irgendwie immer, ich bin nicht unverwundbar, ich bin verletzlich und ich habe nur ein Leben. Und mich macht es eben glücklich, so getrieben zu sein. Andere Leute würden sagen, das wäre mir zu anstrengend.
Mhm.
Ich ruhe lieber in mir.
Ja.
Für mich ist Ruhe anstrengend. Weißt du, für mich ist fast eine Vorstellung, ein heißes Bad nehmen zu müssen, ist für mich
ja.
fast eine Zumutung.
Mhm.
Verstehst du das?
Also, ja, ich hab seit 40 Jahren kein heißes Bad
Siehst
gehabt.
Siehst du?
Bad, nein.
Nein.
Da wird man
Einfach
nur
nein.
müde. Und
müde, träge, tranig, nein.
Langweilig, nein.
Ich will lebendig sein.
Ja. Wärest du als Anwältin gerne... Also, oder hättest du als Anwältin gerne mit Mord zu tun gehabt auch? Also du warst ja in der Wirtschaftskanzlei, mhm. soweit ich das weiß.
Ja.
ja? Und jetzt interessierst du dich natürlich auch für, also berufsweise musst du das ja tun,
ja.
für Verbrechen.
Mhm.
Ja? Hätte dich das gereizt letztendlich, also Strafrecht und dann mit Morden zu tun zu haben?
Also Strafrecht hat mich immer gereizt, auch in der Ausbildung. Man ist ja auch 4 Monate während des Referendariats in der Staatsanwaltschaft. Und ich hatte eine ganz tolle Ausbilderin, eine Staatsanwältin. Und du darfst ja dann auch selber, du machst dann Sitzungsvertretung und darfst eben allein als Staatsanwältin auftreten, da in deiner Robe. Das findest du natürlich mit Mitte 20 total toll. Und das ist natürlich inhaltlich heftig. Ich war im Dezernat für Sexualdelikte und habe mich sehr viel mit Vergewaltigung und Missbrauch und so beschäftigt. Aber es hat eben auch sowas Ehrenhaftes, weil du ja wirklich versuchst, für Gerechtigkeit zu sorgen und Menschen zu helfen und Verbrechen aufzuklären und so. Und ich habe wirklich nach meinem zweiten Examen dann überlegt, ob ich nicht Staatsanwältin werde.
Das ist halt die gute Seite.
Ja.
Die Anwälte, die halt Mörder zum Beispiel Täter vertreten müssen, Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die haben einfach den schwierigeren Job. Aber man selber als Außenstehender, der damit nichts zu tun hat, denkt immer nur, ich möchte ja nicht einen Mörder vertreten. Der hat Rechte, klar.
Aber wir leben ja in einem Rechtsstaat.
Absolut.
Und in dubio
pro reo. Aber man kann sich immer nur so schwer vorstellen, dass man das macht.
Ich glaube,
irgendeiner muss es machen.
Naja, ich glaube, es geht ja auch gerade bei solchen Prozessen nicht immer nur um die Frage schuldig, unschuldig, sondern eben auch Strafmaß, Strafzumessung. Was hat der Täter für eine Geschichte? Ich will das auch nicht in Schutz nehmen. Nur auch da gibt es ja mehrere, also wie gesagt, wir haben die Unschuldsvermutung in Deutschland und nicht jeder, der zunächst mal den Anschein erweckt, ein Täter zu sein, ist dann auch einer. Und ich finde es absolut richtig, dass natürlich auch nach der StPO die Angeklagten sehr viele Rechte haben und haben müssen. Sonst lebst du nicht in einem Rechtsstaat und nicht in einer Demokratie. Weil du letztendlich, wenn du einfach Leute grundlos hinter Gitter sperrst, dann wird's gefährlich in einem Land, in einem Staat.
Total.
Ja.
Und diese Gefahr ist ja nun nicht völlig aus der Welt. In diesen Zeiten.
Im Moment also, möchte man sagen, es ist mehr, als man sich es wünschen würde.
Könntest du dir vorstellen, wieder zurückzugehen in den Anwaltsberuf?
Ja.
Ehrlich?
Ja, aber...
Oder ist die Auszeit zu groß? Hat man zu viel an Entwicklung verpasst?
Ich bin noch quasi das Faxgerät unter den Anwälten. Ich bin so wie KI. Wie, es gibt Computer? Wir müssen nichts ausdrucken? Wo sind wir denn hier? Nein, also im Ernst... Ich würde gerne nochmal Staatsanwältin werden oder Richterin, aber natürlich ist diese Medienbranche sehr verlockend, weil ich habe einfach so viel Freude an meinem Beruf, ich habe so viel Freude an der, im weitesten Sinne, wenn man das so vermessen sagen kann, an der Unterhaltung, an der Kunst, an der Kultur. Ich liebe es, Bücher zu schreiben, zu lesen, über solche Gespräche wie mit dir, das macht mir so viel Freude und Vergnügen.
Ja.
Und da ist natürlich nicht jeder Tag in einer Kanzlei so glamourös, aufregend und vielseitig wie der jetzige Beruf. Bei mir sieht kein Tag gleich aus. Das finde ich unglaublich toll. Aber wie gesagt, auch da wieder gibt es sicherlich Menschen, die sagen, oh, das wäre mir viel zu anstrengend. Dann muss ich nach Berlin, nach Köln, dann muss ich da. Oh, ich gehe gerne in mein Büro. Ich habe gern meine festen Kollegen. Ja. Ja, mein Job macht mich auch zur Außenseiterin, gewiss, auf eine Art.
Okay.
Weil du hast ja keine... Ich habe ja keine Regelmäßigkeit.
Ach, du hast ganz tolle Freunde in der Medienbranche.
Ja.
Wir sind alle gut befreundet miteinander.
Wir sind
weißt du,
alle
also.
Ganz eng. Meine besten Freunde Bradley Cooper und Lady Gaga. Den hänge ich immer ab auf der Yacht, weißt du?
Ja, die bei der Berlinale mal in dem Saal nebenan waren.
Ja, genau. Also, ich habe schon Freunde in dieser Branche, weil ich, glaube ich, sehr gerne mit Menschen nah bin und eng bin. Und dafür, dass ich das noch nicht so lange mache, habe ich schon tolle Menschen kennengelernt, die durchaus auch spannende Lebensläufe haben. Es gibt so aufregende Journalisten und Künstler und Künstlerinnen und so. Aber natürlich ist nicht jeder dein Freund. Aber auch das musste ich erst bitter lernen, weil ich denke immer, Leute, mit denen ich so ein nettes Gespräch habe, das sind dann meine Freunde.
Ja, immer vorsichtig sein. Was ich sehr schön finde, und das habe ich mitbekommen, du bist eine, die liebt Gedichte.
Oh ja.
Ich habe dir ein Gedicht mitgebracht.
Nein.
Wir bewegen uns jetzt so langsam in den Bereich der menschlichen Grenzbereiche.
Ja.
Ich habe dir ein Gedicht mitgebracht, das ist von Mike Lippert.
Ja.
Und das heißt, Rauchmelder können Leben retten.
Mhm.
Klingt schon mal gut, oder?
Das klingt sehr gut.
Rauchmelder können Leben retten, sagt die Feuerwehr. Bewohner von Altbauten haben aber Angst, ihre Stuckdecken mit weißen Plastikdosen zu verschandeln. Nicht jeder ist schließlich ein Venusianer und hat im Zimmer bereits ein Mobile aus Miniatur-UFOs hängen. Rauchmelder können Leben retten, sagt die Feuerwehr. Das ist keine Frage von Schönheit. Für mich schon, antwortet einer. Ich sterbe lieber, als dass ich jeden Abend an der Decke auf eine weiße Plastikdose schaue. Und einer bei der Feuerwehr denkt, dann stirb in Schönheit, wenn ich zündeln gehe.
Großartig.
Das ist gut, ne?
Das ist also, sehr gut.
Also Gedichte, wo dann am Ende plötzlich noch so eine kleine Wendung dazukommt.
Das liebe ich sehr.
Habe ich mir gedacht, deswegen wollte ich dir das schenken.
Oh, das ist aber schön und ich kannte es
als
nicht.
Als Gedichtfreundin. Mhm.
Hast du das, ist das so eins deiner Lieblinge oder hast du das jetzt erst in Vorbereitung auf das Gespräch mit
das
mir?
Das ist beides. Ich hab das mitgekriegt, ja, du liebst Gedichte. Aber ich dachte, wieder eine, super. Mhm. Okay, dann suche ich eher schnell ein, zwei meiner liebsten Gedichte raus. Und das habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst entdeckt. Aber ich finde es gut.
Ich finde es sehr gut. Es hat fast was von Ringelnatz auch und so. Es ist wirklich sehr schön. Also ich habe viele Gedichte immer gelesen. Gott sei Dank keine geschrieben. Ich glaube, da hört es dann auf. Außer vielleicht mein ganz schnulziges Liebesgedicht.
Ich wollte gerade sagen, Laura, so 16. Du wirkst mir nicht wie der Typ, der nie früher Gedichte geschrieben
oh,
hat.
Oh doch. Oh, ich habe ganz kitschige Sachen früher geschrieben. Ja, früher, und mit früher meine ich letzte Woche. Gut, hätten wir das auch geklärt.
Oh, reden wir noch über Verbrechen.
Bitte.
Etwas mehr als zündende
Haben wir doch gerade, weil wir haben doch darüber gesprochen, dass ich Gedichte geschrieben habe. Das war ein Verbrechen an der Menschheit.
Ja, aber solange sie unter Verschluss sind.
Ja, das stimmt.
Solange sie nicht auftauchen wie eine Leiche.
Oh.
Ermittlung im Detail. Ja. Ist die neue Podcast-Reihe von Audible. Die präsentierst du.
Ja.
Und ja, da gibt es zum Beispiel, es gibt Mordfälle ohne Ende natürlich. Mhm. Ja, ich glaube Folge 1 oder so, da ist Gerhard Hauptmann.
Mhm.
Was ist der Hauptmann heißt der? Genau. Und da geht es um eine Leiche, die liegt in einer Sandgrube in der Nähe von Krefeld. Sie ist nackt. Keiner weiß, wer diese Person ist. Die Frage, die sich mir gestellt hat, wie schwer ist es eigentlich? Und ihr habt ja jetzt einen guten Einblick bekommen, auch in die Arbeit von Ermittlern oder Kriminaltechnikern, all sowas. Was mich immer wundert, wie schwer es ist, jemanden verschwinden zu lassen, sodass diese Person nie gefunden wird.
Ja.
Ist das nicht eigentlich faszinierend? Es ist quasi unmöglich.
Es ist wirklich unmöglich, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo du so viel zurückverfolgen kannst anhand von DNA-Spuren, minimalste Textilfetzen, irgendwelche Knochen. Also es ist wirklich absurd, was für Wendungen diese Kriminalfälle zum Teil nehmen. Also wo du wirklich denkst, hey, es ist doch eindeutig. Oder du natürlich erstmal überhaupt keinen Tatverdächtigen hast. Also du hast entweder eine Leiche und da hast du überhaupt kein Motiv, keinen Tatverdächtigen und denkst, warum, wer, was, fängst an, im Umfeld rumzustochern. Manchmal ist es aber ja auch ein Täter, dem das Opfer total unbekannt war. Ja, viele Morde passieren ja leider im Umfeld, also vor allen Dingen Beziehungstaten hier, um mal zu sagen, also Männer bringen oft Frauen um, weil sie Angst haben, Schluss zu machen oder eine Geliebte haben oder irgendwie die Hochzeit nicht bezahlen können. Also da sind schon absurde Fälle vorbei, wo man denkt, vielleicht hättest du sie einfach am Leben lassen können und vielleicht einfach die Bierlieferung für die Hochzeit stornieren können, dann hättest du sie nicht umbringen müssen. Das ist wirklich makaber und scheußlich. Also diese Femizide, diese Taten, dass einfach Frauen aufgrund von der Tatsache, dass sie Frauen sind, umgebracht werden. Aber es gibt natürlich auch manchmal einen Mord ohne Leiche. Ja, also du hast ja auch oft einfach eine verschwundene Person.
Ja.
Wie, und das hat mich an diesem Podcast so fasziniert, wie akribisch, mit was für eine Ausdauer und Resilienz und Hingabe diese Ermittlerinnen und Ermittler versuchen, jedes Detail, jeden Stein umzudrehen, jeden Stock um, nochmal eine Vernehmung, nochmal den im Umfeld, nochmal da den Nachbarn, nochmal den dritten Schwager des achten Cousins, nochmal den Postboten des Briefträgers, des Hundes, des, also es ist wirklich beeindruckend und ich habe großen Respekt vor dieser Arbeit und das wollten wir auch mit diesem Podcast zeigen, wie spannend es ist, solche Fälle aufzudecken.
Was hat dich denn überrascht, wie man tatsächlich Täter oder auch Spuren findet, was heutzutage schon möglich ist, welche Techniken man anwendet mittlerweile?
Also mich überrascht immer, für was es alles Experten gibt heutzutage. Also, dass du wirklich denkst, ich wusste gar nicht, als ich mir meinen Job überlegt habe, war das ungefähr so, okay, werde ich jetzt Schauspielerin oder Sängerin oder Anwältin? Also es gab für mich so 5 Berufe noch, Lehrerin, Ärztin, was man so kennt, Pilotin eben.
Ja.
Und dass du sozusagen Expertin für bestimmte Giftstoffe, für bestimmte Substanzen. Wir hatten einen Fall, da ist eine Faserexpertin. Also die beschäftigt sich nur mit Fasern. Und da waren Leichen
bei
in Teppichen.
Bei der Polizei auch.
Ja, da sind Leichen in Teppichen eingerollt gewesen. Und die konnte genau identifizieren, von wann, von wo sind diese Teppiche. Also zu sagen, ich bin Expertin für bestimmte Fasern und helfe bei Ermittlungen, sowas aufzudecken, das finde ich schon unglaublich faszinierend und spannend, aber auch die psychologische Komponente, ehrlich gesagt, die hat mich immer fasziniert. Also wie führst du eine Vernehmung so, dass der Täter gesteht?
Wie machen sie es? Also du als Anwältin, wie gut bist du im Verhören? Also Strafrecht ist jetzt nicht deine Spezialität.
Nein.
Könntest du es? Könntest du gut verhören?
Ich glaube.
Warum zögerst du?
Ich wollte gerade sagen, in meinem Freundeskreis vertrauen mir Menschen sehr viel an, weil ich nicht bewertend bin. Ich bin nicht moralisch. Also wenn Leute ein Geheimnis haben oder etwas getan haben, von dem sie denken, das sei nicht richtig, dann erzählen sie es meistens mir. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, warum. Also ich glaube schon, dass ich eine Art mitbringe, dass Menschen sich öffnen, weil ich selber mich auch gerne öffne und viel preisgebe.
Ja.
Aber ich hätte wahrscheinlich nicht die Härte, also ich wäre dann eher der Good Cop. Ich bräuchte so einen Bad Cop, der zwischendrin auch mal sagt, so jetzt aber, also du musst ja immer wechseln.
Du wärst der Good Cop. Gibt es das noch, Good Cop, Bad Cop? Ist das noch eine gängige Praxis?
Ja, also es gibt schon diese Taktik, dass du weich wirst und sanft wirst, Vertrauen herstellst, dann wieder sehr laut wirst oder eben ein anderer reinkommt, der sehr harsch wird und sehr zornig und so. Also es gibt schon verschiedene Techniken, auch anhand derer du natürlich Lügen identifizierst, bestimmte Widersprüche. Man sagt immer, wenn etwas auswendig gelernt ist, zum Beispiel, dann kann jemand nicht in der Chronologie springen. Also jemand, der lügt, der wird es immer chronologisch erzählen. Und den kannst du, gut, dass ich hier schon die Tricks verrate für alle, die man das auch nachlesen.
Ja, also klar.
Also jemand, der die Wahrheit sagt, wird immer springen können. Der wird immer sagen können, ach so, ja, und wenn du eben den unterbrichst und sagst, wie war denn das davor? Sie waren doch davor in dem Auto da an dem Park. Der kann das, weil er hat es ja wirklich erlebt. Jemand, der sich eine Geschichte ausgedacht hat, der wird nicht Zeitsprünge machen können.
Okay.
Zum Beispiel solche Sachen. Mhm. Bestimmte Details, bestimmte Farben. Der wird vielleicht manche Sachen weglassen. Der wird relativ kurz immer, um sich nicht zu verstricken, Sachen sehr auswendig gelernt, sehr knapp erzählen. Wohingegen jemand, der das wirklich erlebt hat, auch ja die Fähigkeit hat, das natürlich sehr detailliert, aber eben auch zuzugeben beispielsweise, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Weil derjenige es ja wirklich erlebt hat. Das heißt, der weiß auch, der sagt dann wirklich, war die Brille jetzt schwarz oder braun? Ich weiß es nicht mehr. Der wird laut denken. Jemand, der das erfunden hat, wird nie zugeben, dass er sich an etwas nicht erinnert.
Und wenn ich jetzt aber ganz genau weiß, ich lüge, aber ich weiß, ich muss in der Chronologie auch mal springen können. Außerdem muss ich ab und zu mal sagen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und was war das Zweite,
aber du
was
kannst
du noch
ja da nicht hast? Springen. Du ja, hast ja gar nicht
kannst,
die Fähigkeit.
Du schaffst es
also du kannst dir sicherlich...
Aber Details zum Beispiel. Ich könnte, weil ich weiß, Lügende erzählen weniger Details als Personen, die Wahrheit erzählen. Jetzt könnte ich mir vornehmen, als Lügner möglichst viele Details zu erzählen.
Mhm.
Aber auch da wird man mir auf die Schliche kommen, vermutlich, weil die Art und Weise, wie ich die Details wahrscheinlich ausbreite, nicht ganz richtig ist oder Sinn macht, ne?
Ja, also der Lügende wird eben nie einräumen, dass irgendwas doch nicht stimmt oder da habe ich mich vertan und so. Was heißt, es gibt dann natürlich auch keine One-on-One. Natürlich gibt es solche und jeder Mensch ist ja auch anders. Das macht es ja auch so spannend. Jeder Mordfall ist anders. Jeder Fall ist so einzigartig wie die DNA eines Menschen. Es gibt keinen Fall, der gleich ist. Das macht ja auch diesen Podcast so spannend und diese Ermittlungen, weil du eben keine schablonenhafte, ach so, dann ist es, also es ist eben keine Mathematik. Es ist nicht 2 + 2 = 4 oder die Wurzel, ne, sondern es ist wirklich, du musst, und das ist das Psychologische, was mich daran fasziniert, du musst wirklich auf den konkreten Fall und auf den konkreten Tatverdächtigen eingehen und wissen, wie knacke ich jetzt den? Wie knacke ich die Familie? Wer deckt den? Wer gibt dem ein Alibi? Ja. Wer schützt den? Was ist da für ein Interesse? Also das ist ja faszinierend. Es gibt ja auch immer noch Menschen, die auf freiem Fuß sind, weil sie eben genau wissen, wie es geht, aber du hast natürlich recht, eine Leiche verschwinden zu lassen, ist ganz schön schwer.
Ja, oder zum Beispiel im Gift. Ihr habt einen Giftmord am Tegernsee.
Ja.
Habe ich mir auch gedacht, Gift ist doch etwas, was erst wirklich mal entdeckt werden muss. Mit Gift kann man vermutlich sehr unauffällig töten.
Ja.
Oder?
Das machen übrigens auch meistens, wir haben natürlich mehr Männer, die töten, insgesamt in der Gesellschaft und damit auch in unserem Podcast. Das war allerdings eine Frau.
Frauen töten mit Gift gerne.
Frauen töten gerne mit Gift und Frauen, in dieser Fall hat mich auch fasziniert, weil das war ihr eigener Ehemann, den sie auch ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans. Also sie lief immer in Pelzmänteln rum und mit Zigarettenstangen und so. Ich habe da schon so eine Verfilmung vor mir gesehen, irgendwie mit Meryl Streep oder Glenn Close oder so jemandem. Also Frauen, auch das kann man nicht pauschalisieren, aber Frauen morden natürlich anders, ja. Also diese Männer, wir haben ja auch einen Massenmörder dabei, der sehr viele junge Frauen umgebracht hat. Der hatte zwar ein Schema, der hat sehr viel Messerstiche immer verwendet. Also der hatte eine, quasi die Tat war immer relativ identisch, aber er hatte eigentlich kein Motiv, so wie bei Beziehungstaten, wo du dann sagst Eifersucht, Rache, ja. Trennung, sondern der hat einfach junge Frauen in Bozen umgebracht.
Und reicht da nicht, dass jemand geisteskrank ist? Also ich weiß, es ist immer das Motiv. Motiv steht über allem. Mhm. Und in dem Fall ging es, glaube ich, um das Monster von Bozen.
Genau.
Motiv steht über allem. Aber wenn jemand einfach auch krank ist im Kopf, braucht es dann ein Motiv?
Naja, du brauchst ja, also jetzt kommt die Juristin in mir durch. Ja. Du hast natürlich bei den Tötungsdelikten, du hast ja quasi den normalen Totschlag und du hast den Mord. Und für Mord brauchst du ja bestimmte Mordmerkmale.
Vorsatz.
Die Vorsatz brauchst du immer bei allen Delikten, sonst ist es ein fahrlässiges Delikt.
Okay.
So, das wird nämlich oft verwechselt, dass Leute sagen, du brauchst Vorsatz für Mord. Nein, nein, du brauchst einen Vorsatz für die Mordmerkmale, die unter anderem sowas sein können wie Habgier oder Heimtücke. Oder eben aus Mordlust, aus niederen Beweggründen, zur Befriedigung. Also du hast verschiedene Mordmerkmale, das heißt, und die musst du ja auch nachweisen, damit du jemand als, weil nur beim Mord hast du ja die lebenslange Freiheitsstrafe. Und du kannst natürlich jemand, was heißt Motiv, aber es kann ja jemand einfach aus Mordlust töten oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Also manchmal hat man ja auch Täter, die einfach die das traurigerweise, wie soll ich sagen, erregt oder befriedigt mit Leichen oder.
Ja, klar.
Also, wir wollen ja auch da jetzt nicht ins Detail gehen, aber das, ja.
Da gab es ja schon zahlreiche Filme, ja, die auch auf echten Fällen basieren.
Ja. Und ja, oder der Bekannte hier, der Kannibale von Rothenburg, der da auch gerne, ja.
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Nein.
Ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass es noch einen Büchsenmacher gibt. Ihr habt einmal eine Folge Der Tod des Büchsenmachers.
Doch.
Ich weiß bis jetzt nicht, was macht ein Büchsenmacher?
So ein Oldschool.
Was macht der?
Da fragst du mich das Richtige.
Ich denke gerade, Büchsenmacher, was macht eigentlich ein Büchsenmacher? Ich habe es noch nicht recherchiert.
Macht der nicht Gewehre oder sowas?
Wahrscheinlich schon. Aber ein Büchsenmacher, aber allein diese Berufsbezeichnung ist so.
Ist großartig, ne? Schornsteinfeger, Büchsenmacher, süß eigentlich. Ja, gut, aber in dem Falle nicht so süß geendet für ihn.
Ihr schaut ja auch auf die Ermittler.
Genau.
Wie arbeitet so ein Ermittler? Welcher Ermittler ist für dich so das krasseste Brain, das dir untergekommen ist? Man ist ja manchmal schon beeindruckt einfach, wie scharf manche denken können, schlussfolgen können, welche Art von Fälle sie aufgeklärt haben schon. Sherlock-mäßig.
Mhm.
Weißt du, ist dir jemand untergekommen, auch im Rahmen dieses Podcasts?
Es kommen ja auch viele Ermittler und Ermittlerinnen zu Wort. Ich fand schon durchaus beeindruckend, ja, das Monster von Bozen, weil es da eben so wenig Hinweise gab auf den Täter.
Ja.
Und das über so viele Jahre und so viele unschuldige Frauen traf und man dann denkt, es ist eben niemand aus dem Umfeld. So, es ist natürlich leichter, wenn es der Ex-Mann ist oder der Ex-Freund oder irgendwie.
Mhm.
Wir haben auch einen Fall, da hat die Mutter ihre Säuglinge immer wieder umgebracht. Also die war immer wieder schwanger und hat ihre Babys umgebracht.
Oh Gott.
Und auch das jemandem nachzuweisen, der Vater wusste das auch nicht. Also wie gehst du vor, wenn das, und da waren dann mehrere Obduktionen bei den ersten Säuglingsleichen und die haben wirklich immer ergeben, natürlicher Tod, also plötzlicher Kindstod, den gibt's ja auch wirklich. Und irgendwann beim dritten Mal dann zu sagen, Moment mal, also jetzt diese Tragödie, jetzt müssen wir mal irgendwas anderes recherchieren. Und wie kommen wir, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wie finden wir jetzt heraus?
Aber verrate den ersten Schritt, wie hat er es geschafft? Also,
naja.
Was ist der erste Ansatz, der dann
Also der erste Ansatz ist, dass dann der Mensch, der diese Obduktion durchgeführt hat, natürlich gesagt hat, also jetzt das dritte Mal die Häufung und wir müssen, also der dann wirklich gesagt hat, das gab es noch nie in der Statistik der Kindstode. Also es gibt ja den plötzlichen Kindstod, aber es gab noch nie
drei hintereinander
von derselben Familie.
Ja.
Und der hat dann gesagt, wir müssen jetzt hier mal irgendwie gucken, weil es ja durchaus befremdlich ist, warum wird die Frau dann immer wieder schwanger, wenn sie gar kein Kind haben will und so. Ne? Also diese Frage, auch da wieder, was ist dann das Motiv? Also warum bist du monatelang schwanger und bringst dann dein eigenes Baby um und so. Also da erstmal drauf zu kommen.
Und es gab ein Motiv am Ende?
Ja.
Okay. Aber es darf man noch nicht verraten.
Nein. Ihr sollt ja alle den Podcast hören.
Das ist die
Anwältin. Der lohnt sich nämlich wirklich.
Du, also wir haben ja hier schon ein paar kleine Perlen rausgegriffen.
Ja.
Also.
Ja, und wir haben auch versucht, nicht die Täter zu feiern und daraus so diese Helden zu machen, wie bei diesen Verfilmungen auf Netflix und so, sondern wirklich zu sagen, es geht hier darum, diese Ermittlungen zu würdigen und auch natürlich die Opfer und vielleicht sogar um Prävention. Also wie können sich Menschen davor schützen? Wie kannst du in Beziehungen rechtzeitig aussteigen, sodass du vielleicht nicht umgebracht wirst? Was musst du meiden? Worauf musst du achten? Was gibt es für Täterprofile? Dieser Blick in diese menschlichen Abgründe und in diese dunklen Keller der Gemüter. Du sagtest ja eben, vielleicht ist jemand einfach geisteskrank, ja, aber es gibt ihm ja kein Recht, jemanden umzubringen.
Nein, es ist nur eine Erklärung, ja. Nicht das Recht. Aber es ist unter Umständen eine Erklärung, dass er kein Motiv braucht. Also, ja. So stellen sich das Laien halt vor.
Ja. Ja.
Ermittlungen im Detail auf jeden Fall.
Genau, bei Audible. Audible Reihe. Original.
Audible Original, ja. Das ist ganz wichtig.
Das ist wirklich wichtig, da bin ich nämlich stolz drauf.
Ja, ich weiß, nicht nur, dass irgendwas anderes, was vorher schon mal irgendwo lief, dass man das eben auch auf seiner Plattform hat.
Nein.
Es ist ich fand das ganz
toll, dass die das mit mir gemacht haben, so gründlich recherchiert haben und ich irgendwie das Gefühl habe, ja, das ist wirklich journalistisch und juristisch hochwertig.
Du bist Autorin,
ja,
deswegen machen wir eine kurze Autorin-Vervollständigung. Bitte. Du vervollständigst einfach nur ein paar Sätze.
Wie cool.
Der erste Satz, die E-Mail, die mein Leben verendet hat.
Verendet?
Die E-Mail.
Du bist schon beim Mord schon wieder.
Die E-Mail, die mein Leben verändert hat, ging an
Sebastian Flohr von ZDF Neo. Das stimmt nämlich wirklich.
Krass, wie schnell du gleich eine E-Mail hier parat hast.
Ich habe aus meiner Kanzlei heraus, als ich noch Anwältin war, eine E-Mail an jemanden von ZDF Neo geschrieben mit folgendem Satz: Sie müssen mich kennenlernen, Sie werden es nicht bereuen. Daraufhin hat ZDF Neo mich...
Boah, wie selbstbewusst.
Es war auch mit dem Augenzwinkern.
Okay, alles klar. Ja, gut.
Und daraufhin hat ZDF Neo mich eingeladen. Ich habe einen Piloten gedreht, wir haben eine Staffel gedreht. Ich war die Sommervertretung von Jan Böhmermann und hatte dann meine eigene Sendung bei ZDF Neo. Insofern bin ich Sebastian Flohr und dieser E-Mail für immer dankbar.
Das Motto meines Lebens
ist,
könnte sein oder ist, man hat mal so einen Satz, nachdem man auch
leben und leben lassen.
Oh, also du bist eine, der sehr tolerant ist.
Sehr. Ich finde nichts schlimmer als diese Bewertung und Verurteilung. Und ich glaube, mein Motto sollte sein, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Okay. Soweit bin ich aber noch nicht so weise. Insofern sage ich...
Es ist so, wie es ist. Ist kein Satz, den du magst?
Nein, ich bin überhaupt nicht gut im Akzeptieren.
Oh, ja.
Nein. Aber leben und leben lassen. Gönnen, Freude. Weiß ich nicht. Irgendwie nicht immer alles... in Schwarz-Weiß und oh, so geht das nicht und so. Nein, einfach sein eigenes Leben. Solche Sätze sagen oft mehr über den Absender aus, wenn man so rumlästert, als über den Empfänger. Und deswegen bin ich ein großer Freund des Vergnügens und des Gönnens. Ja. Oder in dubio prosecco, kann auch mein Lebensmotto sein. In
dubio prosecco. Du bist schon so eine kleine Schnapsdrossel dein Leben lang gewesen.
Naja,
Schnapsdrossel ist jetzt fast ein bisschen böse, oder?
Vergnügungssüchtig.
War die Knef eine Schnapsdrossel? Knef. Hatte ihre Stimme vom Alkohol eigentlich her? Oder wo hat die Knef?
Weiß ich auch nicht. Hat die getrunken?
Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber die hatte eben auch diese rauchige Stimme. Vom Rauchen natürlich. Mhm. Was sage ich? Ich sag's ja selbst schon. Ja. Hast du geraucht? Viel?
Ja.
Okay, also die Stimme hat auch mit dem Rauchen zu tun.
Die Stimme hatte ich schon als Kind und immer, wenn ich an unser Festnetztelefon ging, sagten die, Sie werden sich erinnern, einige von Ihnen, Festnetz, das gab es früher, dann sagten die Leute, Herr Karasek. Sage ich, nein. Ach so, der Sohn. Sage ich, nein, die Tochter, aber ich gebe Ihnen Herrn Karasek, ich gebe Ihnen meinen Papa. Also ich wurde immer für meinen Vater gehalten am Telefon, weil die Stimme so tief, schon als Neunjährige.
Frau Knefen, was machen Sie beim Herrn Karasek?
Frau Dietrich. Ja, noch ein Satz.
Ein Satz noch. Bringt dir Spaß, ne? Also,
ja, das mal, ich liebe das.
Ja,
gib mir noch mehr, wie nur noch ein.
Mein Adrenalin hole ich mir, wenn...
ich auf Bühnen stehe.
Die Bühne.
Ich habe großes Lampenfieber. Mhm. Ich will aber auch immer... unterhalten und geliebt werden.
Ja.
Und das macht mich glücklich. Davor denke ich immer, warum tue ich mir das an, weil ich so nervös bin. Ja. Und danach gehe ich runter und denke, Gott, ich will sofort nochmal.
Okay.
Das ist wie Achterbahn fahren.
Das ist meine Königin der Welt.
Ja. Naja, es ist einfach schön, Menschen zum Lachen zu bringen oder auch mit meinen Büchern manchmal zum Weinen oder zum Nachdenken. Mir macht das Freude. Ich liebe Austausch mit Menschen.
Jeder will geliebt werden. Also ich glaube, das
Aber manche nicht von allen.
Das ist typisch für jeden Menschen. Manche möchten vielleicht besonders geliebt werden, da gehörst du vielleicht auch zu. Dann bist du aber besonders anfällig natürlich auch für so negative Kommentare in den sozialen Netzwerken, Shitstorms und so, die ja dann, auch wenn es nur eine einzige Stimme ist, sofort einen so betreffen, ja, und so ans Herz gehen, leider Gottes, und einen so verunsichern können. Eine einzige Stimme. Absolut. Und wenn diese Type in Australien sitzt, ja, es macht keinen Unterschied.
Nein.
Wie gehst du um mit solchen kritischen Stimmen, wenn es sie überhaupt gibt, Laura?
Es gibt natürlich keinerlei jemals Kritik an mir oder meinem Werk. Nein, ich habe mir das anfangs sehr zu Herzen genommen, weil ich es auch ungerecht fand, weil ich das Gefühl hatte, besonders Frauen kriegen sehr viel Hass ab im Netz und sehr viel Kritik auch für ihr Äußeres. Mhm. Zu dick, zu dünn, zu geschminkt, zu wenig geschminkt, lässt sich gehen, lässt sich nicht gehen und so weiter. Ja. Dann habe ich mir auch zu Herzen genommen, so Amazon, also ich hatte irgendwie, was weiß ich, dann hatte ich 70 Rezensionen mit 4 oder 5 Sternen und eine mit nur einem Stern.
Ja.
Und du merkst dir natürlich genau die mit dem einen Stern.
Absurd eigentlich, es macht eigentlich keinen Sinn.
Es ist total bescheuert. Und die geht rein und dann denkst du noch der eine Stern, ja, Verpackung war beschädigt so ungefähr, dann denkst du es doch nicht. Schriftart gefällt mir nicht. Ach, leck mich doch. Nein, aber
es gibt aber wirklich schreckliche Schriftarten.
Es
gibt wirklich so.
Ja,
manche Bücher, denke ich, es sieht aus wie so eine Diplomarbeit an der Uni, aber doch nicht wie ein Roman.
Wie so in den 80er Jahren mit so einer Schreibmaschine. Inzwischen lese ich mir das größtenteils nicht mehr durch oder versuche auch mir auf die positiven Nachrichten nichts einzubilden, sondern ich glaube, man muss das einfach neutral, man kennt diese Menschen nicht, früher hatten die auch keine Plattform. Ich freue mich natürlich über schöne Nachrichten, wenn die wirklich persönlich sind und Leute mir noch Briefe schreiben oder Autogrammwünsche oder eben E-Mails oder so, in denen sie wirklich sich mit dem auseinandersetzen und sagen, oh, ihr Quiz hat mir so oder ihre Sendung oder ihr Buch hat mich zum Weinen gebracht und ich habe meinen Vater auch so geliebt oder ich habe auch eine toxische Beziehung oder so, ich schreibe so Liebesromane. Aber das bewegt mich. Aber ob jetzt da jemand mir schreibt, du bist so dumm oder ob jemand anders schreibt, ich möchte deine Füße ablecken und deine Achselhöhlen küssen.
Ja.
Also es gibt ja auch diese Fußfetischisten und diese Achselhöhlfetischisten im Internet. Die sind zwar nicht beleidigend, aber die sind ja auch, das ist ja auch komisch, dass man da so...
Gut, dass man jemand anders belästigt mit diesem Fetisch.
Ja.
Der an sich ja okay ist, aber...
Ja, eben.
Aber was, nicht, was muss ich in Amazon-Rezension schreiben?
Es kamen zu wenig Füße in Frau Karaseks Roman vor. Ich bin enttäuscht, ich gebe einen Stern.
Ich frage mich gerade, ob du eine bist, die Bungee springen würde oder es schon gemacht hat.
Ich war Fallschirmspringen.
Echt?
Ich liebe
Huckepack Adrenalin. Oder alleine?
Huckepack alleine, ich krieg den Schirm gar nicht auf. Also ich bin jetzt nicht so eine Geschickte. Ich weiß nicht, wie du mich einschätzt.
Stimmt, du hattest vorhin gesagt, du bist tollpatschig.
Fahrrad am Baum anschließen, schließe nur den Baum an. So eine bin ich. Also bitte. Ich bin natürlich in Tandem gesprungen, aber ich habe Flugangst.
Warum hast du das gemacht?
Weil ich finde, man muss sich seinen Ängsten stellen im Leben.
Und was hat sich verändert danach?
Nichts.
Okay. Ist auch gut zu wissen. Ehrlichkeit ist auch eine Tugend. Also bist du zweites Mal noch gesprungen.
Außer, dass ich stolz war und außer, dass ich das so ein bisschen von meiner Liste der Dinge, die ich unbedingt mal tun wollte, streichen wollte.
Du hast echt so eine Liste, die du abarbeiten musst.
Das heißt eine Liste? Ich habe viele Wünsche und Träume und ich denke immer, es ist besser, etwas zu tun, als etwas nicht zu tun und etwas zu probieren. Sei es im Beruflichen, ich muss doch nicht in einer Version meiner selbst für immer verhaftet bleiben. Ich muss doch nicht für immer sagen, nein, das würde ich nie machen, sondern ich wollte Fallschirmspringen. Ich mache auch Wakeboarden, Wakesurfen, ich gehe gern Skifahren. Ich mache gerne Dinge. Ich will nicht nur zu Hause auf dem Sofa liegen.
Und trotzdem hast du etwas gemacht, vor dem du Angst hattest.
Ja.
Also Fallschirmspringen.
Ja.
Und trotzdem fragt man sich doch, warum? Wo ist das Motiv? Was würden die Ermittler herausfinden bei dir? Wo ist das Motiv dafür?
Dass ich krankhaft auf der Suche nach Lebendigkeit bin.
Dankeschön. Dankeschön. Damit haben Sie selbst die Erklärung ja schon geliefert.
Ja.
Und dann noch eine Frage. Der beste Ratschlag, den mir jemand gegeben hat, ist?
Ich glaube, meine Mutter, die mir gesagt hat, wenn ich Liebeskummer hatte, lies lieber ein Buch.
Also, aber ihr seid natürlich so eine Literatenfamilie.
Es ist immer besser, ein Buch zu lesen, als winselnd auf dem Sofa zu liegen. Und ich
aber
glaube,
durch den Tränenschleier kann man doch überhaupt nicht lesen. Oder meint sie ein Hörbuch?
Ein Buch. Und ich glaube aber auch, mir hat mal jemand gesagt, weil ich so gut bin, mich selbst zu zerfleischen und auch sehr kritisch mit mir bin, und ich bin zwar auch streng mit anderen, hat mal jemand gesagt, nehmen Sie sich im Negativen nicht so wichtig. Und das fand ich interessant, weil oft denkt man ja, Wichtigtuer sind so Leute, die immer, ich bin der Geilste und ich bin die Größte und ich bin die Stärkste und die Schönste oder was. Ich habe mich so wichtig genommen in diesen, ich hatte damals mehrere Jobangebote und musste natürlich welche absagen. Und habe dann zu diesem Menschen gesagt, oh Gott, wenn ich da absage, dann sind die bestimmt sauer und enttäuscht und dann verärgere ich die so. Und die, dann hat die gesagt, Entschuldigung. Die kriegen dauernd Absagen, es ist ein Angebot, nehmen Sie sich nicht so wichtig, für die geht das Leben weiter, die haben 40 andere Bewerber. Und dieses nehmen Sie sich im Negativen nicht so wichtig, also dieses auch nach dem Motto, alle reden schlecht über mich, alle hassen mich, alle finden mich doof, alle, dazu neigen wir Menschen, weil wir uns eben gerne so ein bisschen ritzen, aber letztendlich ist man für andere Menschen, so traurig diese Erkenntnis ist, gar nicht so wichtig.
Sehr gute Erkenntnis. Wirklich, sehr wichtige. Und ich glaube, dass die gerade bei sehr, sehr vielen ankommt. Du hast vorhin, das ist ja kurz selber angesprochen, seitdem du 13 bist, hast du Diabetes, den Einser-Typen.
Ja.
Ja. Und du bist ja eine, die auch versucht, dieses Thema in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Ist es denn wirklich noch so ein Tabuthema, wenn jemand Diabetes hat und sich spritzen muss oder die Pumpe hat? Oder ist das noch ein Tabuthema? Das hat mich jetzt fast überrascht ein bisschen. Ich habe das gehört irgendwo von dir.
Ich finde, dafür, dass es so viele Diabetiker in Deutschland gibt, sprechen wir zu wenig darüber. Und wir sprechen über viele Krankheiten, was ich total gut und wichtig finde, auch sehr viel über psychische Erkrankungen, was ich enorm wichtig finde. Aber Diabetes macht ja auch was mit deiner Psyche und macht auch was mit deinem Körper. Und du hast immer diesen, wir reden immer vom Mental Load, den Frauen haben oder viele arbeitende Mütter und so. Das ist auch ein Load, das ist schon ein Ballast, weil du musst dich ja jeden Tag, du hast keinen Tag Urlaub. Wenn du eine chronisch kranke Person bist, dann musst du dich täglich damit beschäftigen. Und ich, meine Krankheit ist eine Stoffwechselerkrankung, das heißt, bei jeder Mahlzeit muss ich überprüfen,
wie viel
Kohlenhydrate hat, das muss ich dafür was spritzen, muss ich was abgeben, habe ich genug, auf jeder Reise muss ich überlegen, habe ich genug Insulin dabei, habe ich mein Messgerät, das heißt, es geht gar nicht um Mitleid, keine Opferrolle. Aber ich finde, dass trotzdem da eine große Unwissenheit herrscht, dass Leute mich immer noch fragen, aber du hast Diabetes, darfst du denn dann überhaupt Zucker essen? Oder wieso, du bist doch gar nicht übergewichtig? Also, dass damit so assoziiert wird, okay, Diabetes,
ja,
Vorurteile.
Ja, Fehlinformationen.
Und ich glaube, mir haben damals, als ich das bekam, die Vorbilder gefehlt. Und ich kannte keine öffentliche Person. Jetzt weiß ich, Halle Berry hat das, die immerhin auch mal ein Bond-Girl war.
Ja.
Man weiß, die Tochter von Kate Moss, die Model ist, hat auf dem Laufsteg sichtbar ihre Insulinpumpe getragen.
Stimmt.
Da hatte ich wirklich Tränen in den Augen, weil ich gedacht habe, wie toll. Das hatte ich als Mädchen nicht. Ich war immer die einzige Diabetikerin in meiner ganzen Schule.
Und erst mit 13 hast du es ja bekommen. Das heißt, wie hast du damals reagiert? Totaler Schock.
Trotz.
Richtig Trotz.
Hab angefangen zu rauchen, saurer Apfel und kleiner Feigling zu trinken. Ich habe gesagt, ich lasse mir von meinem Körper ganz bestimmt, ich will genauso sein wie die anderen, nur noch schneller, höher, weiter, exzessiver. Also ich habe so richtig wie ein Teenie reagiert und gesagt, nee, ich will trotzdem leben.
Das heißt, diese Krankheit anzunehmen, war schwer.
Sehr.
Verständlicherweise auch. Du hast es aber geschafft irgendwann. Oder
also lieben tue ich sie jetzt nicht.
Nein, das natürlich nicht. Es geht ja um Annehmen. Zwischen Annehmen und Lieben liegen ja
also
Welten.
Wie mit Schwiegereltern. Nein, ich mag meine Schwiegereltern total gern. So, aber ich wollte gerade einen doofen Witz machen. Nein, also ich liebe meinen Diabetes nicht.
Nein, wie auch. Also.
Aber ich versuche mir einzureden, dass ich der Krankheit auch dankbar bin, weil ich, glaube ich, nicht ganz so exzessiv geworden wäre ohne die. Und so einen Lebenshunger habe, obwohl das sicherlich auch in meinem Wesen veranlagt ist. Und es gibt ja so viel schlimmere Erkrankungen. Also letztendlich kann man ja wunderbar mit dieser Erkrankung leben, Anwältin sein. Ich möchte auch Vorbild sein für junge Kinder, die Diabetes haben und vielleicht sagen, guck mal, die geht trotzdem Fallschirmspringen, die geht trotzdem ins Fernsehen, die geht trotzdem, weiß ich nicht, Wasserski fahren, die macht trotzdem irgendwie Sport, die hat trotzdem eine Karriere. Ich liege ja nicht auf dem Sofa und lasse mich von meiner Krankheit beschränken.
Nein. Es werden auf jeden Fall mehr, die sich zeigen. Olympiasieger Matthias Steiner,
stimmt,
kennst du auch.
Kenn ich auch.
Auch, ne, muss ich auch
ganz
täglich
toll,
spritzen.
Genau.
Der hat immer noch, glaube ich, als ich ihn mal gesehen habe, der hat immer noch wirklich gespritzt.
Mhm.
Hast du eine Pumpe am Arm?
Ich habe eine Pumpe.
Du hast eine Pumpe und musst einfach immer nur eingeben,
genau,
wie viel du Einheiten brauchst,
genau,
um dagegen zu wirken.
Ja.
Laura, es war total schön. Es war eine richtig schöne Begegnung. Zum Abschluss noch ein kleines Gedicht, das auch ein bisschen juristisch hat.
Oh.
Also ich schenke dir noch ein zweites. Es ist ein bisschen länger, es dauert jetzt eine Minute oder so weiter.
Okay. Von
Paul Durkin, ist ein Brite.
Mhm.
Ich habe es auch nur auf Deutsch jetzt übersetzt. Und es heißt einfach.
Du hast es selbst übersetzt?
Ich habe es übersetzen lassen.
Okay.
Also mittlerweile muss man das ja nicht mehr selbst machen. Und es gibt exzellente Übersetzungen. Also das hat die KI für mich gemacht.
Mhm.
Also im Original heißt das: Wife who smashed TV goes into jail.
Oh.
Ehefrau, die den Fernseher zerschlug, muss ins Gefängnis.
Warum hast du da an mich gedacht?
Ich sag dir warum.
Ja.
Sie kam nach Hause, euer Ehren, und schlug den Fernseher ein. Die Kinder und ich saßen friedlich da und sahen Kojak, als sie ins Wohnzimmer stürmte und erklärte, dass sie, wenn ich den Fernseher nicht sofort ausschalte, ihn mit ihrem Stiefel den Gar ausmachen würde. Ich schaltete ihn nicht aus, also schaltete sie ihn aus. Ich erinnere mich genau an den Moment, denn Kojak hatte gerade eine Dame erschossen, die denselben Namen wie meine Frau trug, und knurrte der Leiche zu: Gute Nacht, Königin Maeve. Und dann zog sie ihre Stiefel aus und schlug den Fernseher zu Brei. Ich musste die Kinder zu meiner Mutter bringen. Wir kamen gerade noch rechtzeitig zum Ende von Kojak. Meine Mutter hat eine Schwäche für Kojak, euer Ehren. Als ich nach Hause kam, hatte meine Frau den Rest des Fernsehers in die Mülltonne geworfen und gesagt, ich habe keinen Fernseher geheiratet und ich sehe nicht ein, warum meine Kinder oder irgendjemandes Kinder einen Fernseher als Vater oder als Mutter haben sollen. Wir wären alle viel besser dran unten im Pub, beim Reden oder beim Barbillard spielen. Woraufhin sie wieder zurück in den Pub verschwand. Richter O'Brien erklärte, Ehefrauen, die Barbillard dem Familienfernsehen vorzögen, seien eine Gefahr für die Familie, die die Grundeinheit der Gesellschaft bilde. So wie in gewisser Weise auch der Fernseher als Grundeinheit der Familie gesehen werden könne. Und wenn wir in diesem Fall Ehefrauen ihre Vorliebe in Form von Gewalt ausdrückten, sei das Gefängnis der einzig geeignete Ort für sie. Eine Berufung wurde nicht zugelassen. So kann es gehen.
So kann es einem gehen, wenn man nicht im Rechtsstaat lebt.
So.
Großartig. Aber eigentlich hat die Frau recht.
Ja, eigentlich hat sie recht. Aber jetzt ist sie im Knast. Aber nur in diesem Gedicht. Hoffentlich.
Hoffentlich?
Hoffentlich.
Ist es Fiktion? Ist es Wirklichkeit?
Okay. Ich habe dir noch ein, zwei lyrischere Gedichte zusammengesammelt. Die gebe ich dir für die Bahnfahrt jetzt mit.
Ach, du bist ja so
ein bisschen Lyrik
für Laura. Das ist ja richtig aufmerksam.
Mit 5, 6 Lieblingsgedichten.
Ach nein, wie schön. Die große Liebe, da sehe ich ja sofort schon, dass mir das gefallen
große
wird.
Liebe ist eines der lustigsten.
Oh, Mascha Kaleko, die liebe ich sehr.
Sowieso.
Ach, du bist ja toll.
Danke dir.
What a present. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
Ja, lass uns das doch einmal im Jahr machen jetzt.
Du, vielleicht machen wir es einfach einmal im Monat und dann in Baden-Baden.
So machen wir das. Da müssen wir nicht reisen hier, um hier zusammenzukommen. Bis bald wieder.
Ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Warum bringt ein Täter in einer Nacht 3 Menschen um? 5 Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast.
Hi, wir sind Luisa und Jost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach.
Und weil wir nicht nur ein Laber-Podcast sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten.
Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist.
Hör dir jetzt an, was 5 Minuten vor dem Tod passiert ist, überall, wo es Podcasts gibt.